Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Ich nehme an, du bist am bewährten Ort.
Mhm.
Und du sitzt entspannt.
Ich knie entspannt, ja.
Du kniest?
Ja, ich knie.
Das ist nicht nötig für mich, aber
ja,
gerne.
Ich bin ja Judo sozialisiert. Ne?
Ja.
Ich habe ja irgendwie sehr, sehr lange in meinem Leben Judo gemacht, von meiner frühesten Kindheit an. Und daher habe ich immer noch diesen Judo-Sitz. Ich glaube, der ist nicht mehr altersgemäß. Man sagt, das wäre nicht mehr gut für die Knie, aber einmal angewöhnt ist angewöhnt.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es cool, dass du es noch kannst. Darum geht's. Nee, ich frage das nur deswegen, weil es ist sozusagen ein guter Moment, um dir was vorzulesen. Und du musst einfach nur zuhören. Folgenden kleinen Text, pass auf. Mit wem auch immer man derzeit telefoniert, fast alle erleben die Zeit gerade wie einen Film. Ein Gefühl wirklicher Unwirklichkeit liegt in der Luft, ob man durch verlassene Straßen geht oder den pastoralen Ansprachen von Spitzenpolitikern lauscht, ob man die Militärfahrzeuge mit Särgen in Bergamo sieht oder die Talkshows mit Sicherheitsabständen, als wäre die Hälfte der Studiogäste nicht gekommen oder schon tot. Man meint, in einer Serie mitzuspielen, erzeugt von durchgeknallten Drehbuchschreibern, denen wer weiß, was als nächstes einfällt, um alles noch irrealer und noch verrückter zu machen.
Mhm.
Ist Richard ein Text von dir, wenn er dir bekannt vorkommt?
Das große Erwachen, ja.
Richtig.
Das habe ich damals in der Zeit geschrieben. Übrigens auf den Tag genau vor 4 Jahren.
Richtig, genau. 4. April 2020, ne? Heute Donnerstag zeichnen wir hier auf. Exakt. Und man ist sofort, und deswegen fand ich diesen Absatz so gut, man ist sofort wieder in dieser Zeit. Und es fühlt sich so unendlich weit entfernt an und ist dennoch gerade wieder da und in aller Munde und wird auch wieder heftig diskutiert. Und man hat in Teilen das Gefühl, wir führen wieder diese Diskussion, die wir jahrelang geführt haben, über die Frage Corona. Was war das für eine Zeit? Was hat das mit uns gemacht? Und wie haben wir das eigentlich gemacht? Haben wir es gut gemacht? Haben wir es falsch gemacht? Und dann kommen plötzlich diese RKI-Files. Hast du mit Sicherheit verfolgt.
Ja.
Und plötzlich bist du wieder mittendrin. Wie war das mit den Masken? Wie war das mit der 3G-Regel? Wie war das mit der Impfpflicht? Wie war das mit den Kindern, mit den Schulschließungen und so weiter? Und all diese Dinge. Und was ist da im Hintergrund gelaufen? Also gibt's viele, immer so, die auch im Bereich Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, die sagen, guck mal, wir haben es schon immer gewusst. Und andere, die sagen, bitte Freunde, wo ist eigentlich der Skandal? Was ist passiert? Ein Portal hat geklagt auf Herausgabe dieser RKI-Pandemie-Papiere. Und was du dort siehst, ist vor allen Dingen ganz viel schwarz. Ja, haben also vor Gericht Recht bekommen und man will das lesen, sind 2065 Seiten genau, aber einen guten Teil davon kann man nicht lesen, weil es einfach komplett großflächig geschwärzt ist. Und jetzt schießen natürlich eine Menge
Spekulationen ins Kraut.
Genau, und ich dachte, es wäre ein guter Moment, wir beide auch mal Revue passieren lassen, weil das doch, ich meine, es war in unserem Leben, in unser aller Leben ein wirkliches Jahrhundertereignis. Das ist etwas, das werden wir nie wieder vergessen. Wir waren dabei. Und die Frage schlicht und ergreifend, wie schaust du darauf heute zurück, nach sehr genau 4 Jahren? Vor 4 Jahren ging es los.
Ja, also wenn ich jetzt heute darauf zurückschaue, denkt man natürlich auch an die eigene Rolle oder die eigene Haltung oder die Haltungen, die man im Laufe der 2 dicken, großen Pandemiejahre eingenommen hat. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es losging. Ganz am Anfang, am 10. März 2020, hatte ich in Düsseldorf eine Veranstaltung mit dem CDU-Kanzlerkandidaten in Spee, mit Armin Laschet.
Mhm.
Und da durfte man sich, das war der erste Tag, an dem man sich nicht mehr die Hand geben durfte.
Okay.
Und dann hatten wir eine Podiumsdiskussion und in der Podiumsdiskussion spielte Corona so gut wie überhaupt gar keine Rolle. Da ging es um zukünftige Wirtschaftspolitik in Deutschland und wahrscheinlich kein einziger der Teilnehmer konnte sich auch nur ansatzweise vorstellen, was dann in den nächsten Tagen passieren würde. Der Tag ist mir deswegen natürlich noch in Erinnerung geblieben, weil am Ende habe ich ein Interview gegeben und ich dachte, es wird ein Interview zu dem Inhalt der Podiumsdiskussion. Und dann kriege ich, glaube ich, 3 Fragen zu Corona gestellt. Und da sage ich in diesem Interview, dass ich mich wundere, dass der Staat, dass auf einmal plötzlich jetzt hier so einen Ruck gibt und das so ernst nimmt und jetzt hier sich völlig gefordert sieht, weil er das beim Klimawandel ja irgendwie nicht tut. Ja, aber bei sowas hier, so ein Virus, irgendwie sowas Ähnliches wie eine Grippe, sage ich in dem Interview, da ist er auf einmal da und steht parat und sagt, jetzt müssen wir aber hier und Sicherheitsmaßnahmen und Bevölkerung schützen. So, das habe ich einfach so lächelnd konstatiert. Das Interview wurde jetzt erstmal auch gar nicht groß zur Kenntnis genommen, aber ein paar Wochen später, als die Pandemie dann so richtig losgegangen war, stand ich als Querdenker da, weil ich das Unwort schlechthin ausgesprochen hatte, nämlich das Wort Grippe. Man durfte keine Vergleiche mehr mit der Grippe machen. Inzwischen leben wir wieder in einer Welt, wo solche Vergleiche wieder gemacht werden, wo man mal guckt, wie viele Todeszahlen gibt es und Übersterblichkeit und wie ist das bei starken Grippewellen. Also heute kann man über sowas wieder reden. Aber zu dem Zeitpunkt konnte man nicht darüber reden. Dann habe ich diesen Essay geschrieben in der Zeit, in dem ich, da geht es gar nicht um die Richtigkeit oder Falschheit von irgendwelchen Maßnahmen, sondern in erster Linie eben darum, was macht das mit unserer Gesellschaft, ne, eine Gesellschaft im Lockdown. Was macht das mit unserem Leben, wenn wir so aus der Lebenskontinuität ausbrechen? Dann passiert das, was immer passiert. Ne? Die Dissozialen werden dissozialer und haben sich damals in ihren Klopapierbunkern da eingegraben. Ja. Die Netten werden netter. Und dann gab es den ganzen Applaus für die Krankenpfleger und das Personal und so weiter, von dem schon damals klar war, der hält natürlich nicht an. Ne? Da wird er einmal ganz kurz aus dem Fenster applaudiert oder irgendwie eine Woche lang und am Ende ändert sich an den Arbeitsbedingungen ja doch nichts. Das war so die zweite Teil der Station. Der dritte Teil war, dass ich dann das Buch über die Pflicht geschrieben habe, weil ich mich auch unter anderem in meinem persönlichen Umfeld sehr über Menschen geärgert habe, die überhaupt nicht verstanden haben, dass der Staat natürlich ein Recht hat, Grundrechte einzuschränken. Dass das also jetzt keine an der Verfassung vorbeigehende Anmaßung ist, das zu tun, sondern dass die Sorge um die Gesundheit, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man andere anstecken kann, natürlich in den Aufgabenbereich des Staates gehört und schon eine ganz lange Tradition hat, dass der Staat Biopolitik macht. Ja, und zwar hat er das früher nicht wegen Corona gemacht, sondern wegen der Tuberkulose. Da ging es also darum, dass die Tuberkulose, eine Arbeiterkrankheit, die sich in den lichtlosen Hinterhofmilieus ausbreitete, irgendwann auch das Bürgertum, das feine Bürgertum erreichte. Und dieses feine Bürgertum, was damals an der Macht war, sich eben sagte, wir müssen da dringend irgendwas machen. Gesundheitsämter und Hygiene und Impfungen und was es alles gibt und so weiter. Damit wir Epidemien, Pandemien, sich ausbreitende Krankheiten, Seuchen und so weiter Herr werden können. Und dass das eine lange Tradition hat und dass das grundsätzlich in Ordnung ist. Ich habe aber in dem gleichen Buch auch geschrieben, dass man immer an die Verhältnismäßigkeit denken muss. Ja, dass er sich jetzt auch gewarnt vor Überreaktionen und sowas. So, dieses Buch hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie als der angepassteste Philosoph in Deutschland wahrgenommen wurde, als der Staatsphilosoph, ja, der also wankelmütig seinen kritischen Geist irgendwie abgegeben hat, um weiterhin in der Verlosungstrommel mitspielen zu können. Also ich bin dann sozusagen aufs Übelste angegriffen worden. Das war die dritte Station und die vierte Station war, als wir beide uns unterhielten, A, über das Thema Impfpflicht, ja oder nein.
Genau.
Und die Frage, soll man Druck auf Eltern ausüben, ihre Kinder zu impfen?
Genau.
Und bei Impfpflicht hatten wir beide die Position, dass wir gegen eine Impfpflicht waren.
Absolut.
Und wir waren es durchgängig auch zu einem Zeitpunkt, als der überwiegende Teil der Medien vehement auf eine Impfpflicht gepocht hat. Und man also schon als Mensch mit merkwürdigen Ansichten ins Querdenkerlager einsortiert wurde, wenn man mit einer Impfpflicht Probleme hatte.
Richtig.
Und was das Kinderimpfen anbelangt, da kann man eine lange Diskussion einfach kurz machen. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Karl Lauterbach, den ich ja persönlich schätze, zwar aufgearbeitet hat, dass man bei den Kindern überreagiert hat. Ja, dass man also die Schulen zu lange geschlossen hat und Maskenpflicht in der Schule und so weiter. Das hat er alles eingeräumt. Aber er hat nicht eingeräumt, dass der Gedanke, dass man die Kinder impfen soll, um die Erwachsenen zu schützen, dass der völlig daneben war. Und das wundert mich ein bisschen. Vielleicht macht er das ja noch in den nächsten Tagen.
Ja, ich weiß, wir haben in der Zeit, wir hatten ihn ja oft zu Gast, ich erinnere mich noch an diesen Moment, als er als Erster da saß, war eine ganz normale Sendung, wir hatten irgendwie gehört, da gibt es irgendwie über Weihnachten, Silvester, da kamen merkwürdige Nachrichten aus China. Und da war plötzlich klar, es geht um Wuhan und so weiter. Und dann war klar, da gibt es dieses Virus. Und ich hatte mich schon irgendwann davor mal mit diesem Thema beschäftigt. Und es war ja sozusagen unter Menschen, die sich damit viel besser auskennen als ich, Epidemiologen, es war denen eigentlich allen ziemlich klar, irgendwann wird das auftauchen. Und es wird ein Virus aus der Familie der Coronaviren sein. Fledermäuse spielen dabei eine Rolle und so weiter. Die Frage der Übertragung, die Frage, welche Tiere isst man, wie schlachtet man sie und so weiter. Und es wird irgendwo kommen aus Südostasien. Und all das ist genauso eingetreten. Und es ging einem ja auch dann kalt den Rücken runter, weil man mitgekriegt hat, die Bundeskanzlerin Angela Merkel war ja, glaube ich, ein paar Monate davor oder Wochen davor in Wuhan gewesen, ganz offiziell, auf Staatsbesuch. Und zu dem Zeitpunkt muss das Virus dort eigentlich bereits unterwegs gewesen sein. Und ich erinnere mich an diesen Moment.
Du willst sagen, Angela Merkel hat das Virus nach Deutschland gebracht?
Genau. Das wollte ich damit nicht sagen.
Ja.
Ich will nur sagen, diese Meldungen tröpfelten so langsam rein. Und es war sehr interessant. Wir haben noch Weihnachten, Silvester irgendwie gefeiert und verbracht. Und alle taten so, als wäre nichts. Und ich habe dieser Tage mit Henrik Streeck gesprochen. Herzliche Grüße an der Stelle. Der sagte, das ist eines der Dinge, die wir lernen müssen aus der Geschichte. Diese abwartende Haltung, dieses ewig lange Beschwichtigen und sagen, wird schon nicht so schlimm. Und ich weiß noch, da saß, war es nicht auch Christian Drosten, der im Fernsehen saß bei der geschätzten Kollegin Maybrit, bei Maybrit Illner. Der sagte, wir sind so ein Land, das gerne alles so skandalisiert. Und dann saß der Bundesgesundheitsminister auch da, Jens Spahn, und sagte, Gemach, Gemach, das ist erstmal ein chinesisches Thema und vielleicht irgendwann auch ein deutsches Thema, aber noch ist es lange nicht so weit und das kriegen wir irgendwie schon in den Griff. Nur einer hat anders geredet, das war Karl Lauterbach. Der saß bei uns in der Sendung und ich weiß noch, es war so eine launige Runde und alle waren gut drauf und es ging irgendwie um Politik und die SPD und wir haben gefrotzelt und provoziert und diskutiert. Und irgendwann sagte ich, da ist doch dieses Virus und so und das ist doch jetzt alles eigentlich wahrscheinlich keine große Sache. Und er sagte, sorry, tut mir leid, das ist eine große Sache und das wird erst noch eine richtig große Sache. Und diesen Moment, den erinnere ich bis heute, weil es mir damals kalt den Rücken runterging. Wenige Wochen später waren wir dann im ersten Lockdown und so ging es dann weiter. Nur, ich würde gerne, Richard, vor allen Dingen mit dir darüber reden und das ist ja das, wo eine große Wut sich angestaut hat. Die Frage reden, wie wir das eigentlich medial bewältigt haben, wie wir kommuniziert haben. Ich habe das Gefühl, dass auch in diesen RKI-Files, das ist vor allen Dingen ein kommunikatives Desaster. Wie kannst du Papiere rausgeben, wo du meterweise...
Ja, genau. Ja, und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, weil das lenkt natürlich den Verdacht darauf, dass du so richtig was zu verbergen hast.
Genau.
Ja. Jetzt haben wir uns ja über Schwärzungen letztens schon mal unterhalten, in einem ganz anderen Kontext, als wir über Assange geredet haben. Ne, da hast du quasi moniert, dass er in seinen WikiLeaks-Files...
Dass er nicht geschwärzt hat.
Dass er nicht geschwärzt hat. So, jetzt ist halt die Frage, was schwärzt man? Ne? Also, dass man da bestimmte Namen schwärzt von Mitarbeitern des RKI, damit nicht diejenigen, die also voller Wut gegen deren Empfehlungen und deren Politik quasi gewesen sind, sich an denen abreagieren. Das kann man ja nachvollziehen.
Genau.
Aber es sind ja mitunter richtig lange Passagen geschwärzt.
Ja.
Ne? Und damit macht man sich, ich gehe mal davon aus, eigentlich ohne Not äußerst verdächtig.
Völlig. Es gibt zum Beispiel ein Detail, das muss ich dir mal kurz erzählen, weil mir das Henrik Streeck berichtet hat. Der sagte zum Beispiel, alles, was da drin steht zum Thema Heinsberg, seine berühmte Heinsberg-Studie, ist komplett geschwärzt. Ich meine, die ist überall zugänglich, die ist einsehbar, die kannst du lesen, die ist geschwärzt. Und er sagt, warum? Und er vermutet, und ehrlich gesagt scheint mir das plausibel zu sein, er vermutet, da sind einfach Juristen am Werk, die sagen, okay, warte mal, da müssten wir eigentlich ein Einverständnis einholen, das können wir nicht einfach so veröffentlichen, einfach so rausgeben, lass mal schwärzen, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür oder ist auch gar nicht nötig. Lass einfach schwärzen. So wie wir, ja, beim Fernsehen, du ja auch, wenn du Bücher machst und so weiter, wenn du zitierst, musst du sauber zitieren, musst möglicherweise von jemandem eine Einverständniserklärung haben und so weiter. So zum Beispiel auch bei anderen Studien, wo teilweise nicht ganz klar zu sein scheint, kann man die eigentlich schon veröffentlichen? Sind die der Öffentlichkeit eigentlich zugänglich oder nicht? Okay, dann lass uns vorsichtshalber schwärzen.
Er aber wäre es nicht sinnvoll
gewesen? Das ist eher das Werk sozusagen von Juristen,
ja,
die irgendwie nicht verstanden haben an dem Punkt, und es ist auch nicht ihre Aufgabe, man muss sie da in Schutz nehmen, die nicht aber verstanden haben, welche Sprengkraft das hat, wenn man das macht. Und dass es hier eigentlich um was ganz anderes geht. Hier geht es nicht um Juristerei. Und ich glaube, den Fehler, den wir schon während der Pandemie gemacht haben, es alles so unglaublich zu verengen, nur auf den medizinischen, virologischen Aspekt, den machst du da jetzt wieder. Und immer noch nicht verstanden, dass es eigentlich um etwas geht, was wir als Gesellschaft jetzt mal dringend verhandeln und aufarbeiten müssen.
Also es geht wirklich darum, dass die Gesellschaft hat enorme Risse bekommen in der Corona-Zeit. Also wahrscheinlich waren die Sollbruchstellen schon vorher da, sonst wären diese Gräben nicht so aufgerissen.
Mhm.
Aber es sind ja wirklich ganz große Gräben aufgerissen. Also in dieser Zeit hat die Politik einen enormen Vertrauensverlust erfahren und die Leitmedien ebenfalls einen enormen Vertrauensverlust. Mhm. Wir haben einen nicht unbeträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung, die sagt, man kann den Medien nicht mehr trauen und kann der Politik nicht mehr trauen. So, diese Menschen hat es immer gegeben, aber in der Corona-Zeit sind sehr, sehr viele Menschen, ja, abgerückt von jeglichem Vertrauen, also nicht vom blinden Vertrauen, sondern von jeglichem Vertrauen in die Regierung und in jegliches Vertrauen in die Leitmedien. So, und das ist ein Befund, der bedenklich ist, ja, weil ich gerne darauf hinweise, in Diktaturen ist das egal.
Mhm.
Ja, ist egal, ob die Leute dem Diktator oder dem autoritären Regime vertrauen oder nicht. Ja, wichtig ist, dass sie nur Angst genug davor ihnen haben. In liberalen Demokratien ist Vertrauen eine unverzichtbare Währung. Und es ist natürlich, wäre es wichtig, Menschen, die sich abgewendet haben, wieder zurückzuholen. Und das kann man am besten dadurch, dass man größtmögliche Transparenz praktiziert.
Genau. Mhm.
Und da macht man sich natürlich mit so einem Text, mit so viel Schwärzungen verdächtig. Und der Punkt ist, hätte man nicht, du hast vielleicht bestimmt recht bei dem, was du sagst, ne, dass die Juristen gesagt haben, das geht also aus dem juristischen Grund.
Ich vermute das, ich würde
ja,
sagen,
das kann ja gut sein,
das
kann ja gut
recht
sein. Da
ja,
hat er
so
bestimmt recht.
Ja.
Bestimmt recht, aber hätte man nicht neben die Schwärzungen unterschiedliche Kategorien so ein Vermerk machen müssen, weißt du? Geschwärzt, weil RKI-Mitarbeiter.
Mhm.
Geschwärzt, weil hier fehlen Einverständniserklärungen. Wenn du sowas dran gemacht hättest, dann hätte man ein bisschen Luft rausgenommen. Also das wäre schon mal gut gewesen. Jetzt hat ja Lauterbach angekündigt, dass die Schwärzungen aufgehoben werden. Ich weiß nicht, ob alle, was ich mir kaum vorstellen kann, aber zumindest diese langen geschwärzten Passagen.
Genau.
Ja,
und ehrlich gesagt, also geht es da nicht nur um die Schwärzungen aus der Zeit von Jens Spahn, ne? Es geht dann auch um die Schwärzungen aus der Zeit von Karl Lauterbach.
Ja, ja,
ne?
Klar, natürlich.
Also muss man dann alles sagen. Aber ich würde gerne nochmal, Richard, mit dir über die Frage der Kommunikation sprechen und welche Fehler wir da wirklich gemacht haben. Und ich würde dir mal gerne einen Satz zitieren, der mir auch bis heute sozusagen im Hinterkopf so klingelt, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist eine Sendung, das war für mich auch ganz persönlich, ich glaube auch für die Kollegen, die Kolleginnen in der Redaktion, im Grunde der Abschluss dieser sehr intensiven Corona-Berichterstattung. Und da kann man vielleicht auch gleich nochmal einen Satz dazu sagen, weil wir wirklich viel zu dem Thema gemacht haben und das war nicht immer ganz einfach, da hat es viele, viele Verwerfungen gegeben. Und diese letzte Sendung war eine, da saß Karl Lauterbach drin und da saß unter anderem Heribert Prantl drin.
Mhm.
Und es war, ich hatte das Gefühl, wir sind sozusagen den Zuschauern das schuldig. Eine echte, war auch eine sehr harte Aufarbeitungssendung. Die Kollegen von der Welt haben damals geschrieben, eine Sendung wie ein Untersuchungsausschuss. Und dieses sozusagen an dem Punkt ungute Zusammenarbeiten von Medien und Staat. Das hat Heribert Prantl in dieser Sendung damals kritisiert mit folgendem Satz: Mir war dieser Staat, der mein Staat ist, der unser Staat ist, nie so fremd wie in dieser Corona-Zeit. Er war unbarmherzig und er ist mir manchmal unheimlich erschienen in der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Und das ist genau der Punkt. Da hat er dieses Gefühl perfekt in einen Satz gegossen.
Also ja, aber ich glaube, ich würde den gleichen Satz nicht sagen. Weil ich fand nicht den Staat so wahnsinnig unheimlich. Ich fand den Staat vor allen Dingen wahnsinnig überfordert und das aus nachvollziehbaren Gründen. Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, was die Pandemie anbelangt. Und wir sind ja in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes vorwärts geirrt. Und dass der dann in solchen Irrungssituationen der Staat auch überreagiert und auch Blödsinn beschließt. Ich verweise hier nochmal auf die ARF-Sendung, die wir gemacht haben zum Thema der überreagierende Staat in Krisenzeiten. Das ist jetzt nicht so horrormäßig oder so abwegig, dass sowas passiert. Man hat auch eine unglaubliche Panik. Ich würde den gleichen Satz, den Heribert Prantl gesagt hat, trotzdem sagen, aber ich würde den Staat durch die Medien ersetzen. Ich hatte das Problem nicht so sehr mit Politikern, die auch jeden Tag andere Informationen kriegten und die auch vom medialen Druck hin und her gerissen wurden. Erst forderten die Medien nahezu konzertant einen möglichst harten Lockdown. Kaum war der da, ja, ging es auf einmal los, wann wird denn endlich mal wieder geöffnet und so weiter. Also die Politiker waren in dieser Zeit ja eigentlich kaum Handelnde, sondern in erster Linie Getriebene. Dann kam ja irgendwann auch noch die Wahlkampfzeit. Man musste sich ja gleichzeitig auch noch als Laschet und als Söder versuchen, wahlkampfmäßig in Stellung zu bringen, ne? Und die Ministerpräsidenten ebenfalls. Also das war für die Politiker eine sehr, sehr schwierige Zeit. Da sind auch falsche Dinge entschieden worden, ohne jeden Zweifel. Da ist auch überreagiert worden. Auch sicher alles richtig, aber alles auch nicht so ganz unverständlich, wenn man in so einer Situation Entscheidungen treffen muss, bei denen man nicht weiß, wie es ausgeht. Wir wissen heute, wie es ausgegangen ist, ne? Wir wissen, wie lange die Pandemie war. Wir wissen, dass das Virus sich irgendwann abgeschwächt hat und sonst waren alles Dinge, die man am Anfang nicht wissen konnte. Das größere Problem habe ich eigentlich damit, dass die Medien in der jeweiligen Situation eigentlich immer wussten, was richtig ist. Und das in einer Situation, wo überhaupt niemand wissen konnte, was richtig ist. Ja, also, und dass die Medien ihre Meinungen dann auch noch immer wieder schnell geändert haben. Je nach geradigem Stand, also Stand der Kassenlage, ne? Wenn die Infektionszahlen hochgingen, sofort wieder geschrien, warum tut der Staat nichts und Lockdown hier und so weiter, kaum gehen sie ein bisschen runter, wieso reagiert der Staat so? Und das Merkwürdige ist, dass die Medien zum jeweiligen Zeitpunkt sich immer ziemlich einig waren. Nicht gänzlich einig, gab auch ein paar Abweichungen, aber ziemlich einig waren. Und das fand ich eigentlich gespenstisch, weil man weiß eigentlich gar nichts und ist sich trotzdem immer ziemlich einig, immer gerade so nach aktuellem Stand oder wie ich das sagen würde, nach Kassenlage. Und das hat eine sehr, sehr ungute Atmosphäre erzeugt. Für mich hat das seinen Höhepunkt erreicht, als es um die Impfpflicht ging. Na, grundsätzlich war es eigentlich so, dass die allermeisten Politiker die Impfpflicht ausgeschlossen haben. Und als dann irgendwann die Corona-Zahlen so ganz, ganz hoch gingen, dann kamen die Ersten, die einräumten, naja, könnte man ja vielleicht doch drüber nachdenken und so weiter. Und dann kamen die Medien und haben dann jeden Politiker gefragt, Impfpflicht nein oder ja oder nein. Und dann kamen die Leute, die für eine Impfpflicht waren, völlig unverhältnismäßig viel zu Wort. Und auf einmal war eine gigantische mediale Stimmung, Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an den Weltärztepräsidenten Frank-Ulrich Montgomery, der bei Anne Will von einer Tyrannei der Ungeimpften gesprochen hat und Menschen, die sich nicht impfen ließen, als dumme Menschen bezeichnet hat. Ich weiß, dass der deutsche Ärztepräsident Klaus Reinhardt davon sprach, Lockdown-Maßnahmen durchzuführen, aber nur für Ungeimpfte. Also das waren natürlich jetzt, also diese Feindbildsucherei, die hat mich ja von Anfang an genervt. Also wer waren denn am Anfang die Schuldigen an der Pandemie, mal abgesehen von den Chinesen? Die Schuldigen waren die Ischgl-Urlauber.
Ja,
mein genau. Gott, was haben wir auf die Ischgl-Urlauber eingedroschen? Ja, diese Partyleute und das sollte nur dieser Sumpf, der musste ja mal trockengelegt werden und so weiter. Und wie die Österreicher denn sowas da auch machen konnten.
Das nächste Mal.
Und dann waren es die Karnevalisten in Heinsberg.
Deine Leute.
Diese, genau. Ne, diese Party-People da aus Heinsberg, diese verantwortungslose Gesocks, genau. Was sich da zusammengefunden hat, obwohl doch schon Anzeichen der Pandemie waren. Als nächstes waren die Jugendlichen mit ihren Corona-Partys. Das wurde da, wenn man auf den Markt ging und so, überall wurde geschimpft auf die Jugendlichen mit ihren Corona-Partys. Und dann waren es irgendwann pauschal all die Ungeimpften. Das heißt, man brauchte immer Sündenböcke und die Medien haben das massiv bedient. Und jetzt mal ganz im Ernst. Glaubst du, dass Corona nicht nach Deutschland gekommen wäre, wenn es keine Ischgl-Urlauber oder keine Karnevalisten in Heinsberg gegeben hätte? Was ist denn das für ein bodenloser Quatsch? Wir hätten genau die gleichen Todeszahlen und alles das gehabt mit Heinsberg und Ischgl und Corona-Partys und so weiter. Völliger Blödsinn. Aber wir brauchten immer ein Feindbild und die Medien haben da eine üble Rolle gespielt. Ja, in dieser Verteufelung und in diesem Aufbauen von Feindbildern.
Kann ich dazu eine kleine Geschichte erzählen? Ich stand genau zu der Zeit, du erinnerst dich, da war in Italien die Situation schon ziemlich schlimm. Und ich stand genau zu der Zeit mit meinen Kindern in Innsbruck am Flughafen. Und da standen sehr viele Urlauber, Hamburger Urlauber, auf dem Weg zurück nach Hause. Alle in Österreich Urlaub gemacht. Ich muss aus nachvollziehbaren und patriotischen Gründen und auch aus vertraglichen Gründen in Südtirol Urlaub machen, wie du weißt. Das war also klar Italien. Und als die mitkriegten, wo wir herkamen, um Gottes Willen, sie kommen aus Italien, verantwortungslos wurde mir dann da entgegengehalten, in dieser Schlange, in der wir standen, dass man sich da einfach anstellen kann, weil wir hätten ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Corona. Und ich weiß noch, ich habe mich damals mit einer Frau, die dann besonders penetrant auftrat, angelegt und habe ihr gesagt, glauben Sie ernsthaft, dass ein kleines Virus, das es aus Wuhan bis in die Südtiroler Dolomiten schafft, dass das möglicherweise auch noch die letzten Kilometer bis nach Ischgl oder nach Vorarlberg irgendwo anders oder nach Kitzbühel oder so weiter, dass es die auch noch hinkriegt. Und dann war erstmal Ruhe und so. Aber es zeigte damals schon so diesen aggressiven Grundton. Und du hast total recht. Die Suche sozusagen nach Sündenböcken. Wir brauchen das dann offenbar. Wir brauchen jemanden, den wir sagen können.
Einzelne Personen, genau. Bestimmte Äußerungen, die genau. Jemand gemacht hat. Also jede Woche wurde irgendjemand anders als Corona-Leugner. Und das gab ja sozusagen Corona-Leugner, Querdenker, AfD-Wähler, Nazi. Ein Paket. Ja, und diese Keule aus allen vier Zutaten traf jeden, ja, der im entscheidenden Moment die Finger gehoben hat und ja, aber gesagt hat. Und meine Befürchtung ist, ja, dass die Medien, weil die machen gerade die Aufarbeitung eher nicht. Die Politiker machen die. Ich freue mich darüber. Ich finde das gut. Horst Seehofer, Karl Lauterbach, vielleicht noch nicht zureichend genug, aber hat er auch gemacht. Helge Braun, der damalige Kanzleramtsminister. Die alle haben sich Interviews gestellt und gehen auch in die Öffentlichkeit und reden offen darüber mit offenem Visier, geben Fehler zu, ja, versuchen zu erklären,
Karl Lauterbach damals aber in der Sendung auch gemacht.
Ja. Und das finde ich wirklich gut, dass das passiert. Aber die Medien, die diese Stimmung ja jeweils auch massiv eingeheizt haben, ja, und die diese Sündenböcke erklärt haben und so weiter. Hast du da im großen Stil Entschuldigungen und mea culpa und das wird uns nicht nochmal passieren und so? Nee.
Ich habe Christina Berndt, muss ich an dem Punkt mal lobend erwähnen, Kollegin von der SZ, Wissenschaftsressort, die sagt, man muss uns verzeihen, uns Medien, ne, dass wir beim Thema Impfpflicht zum Teil sehr einseitig kommentiert haben. Die hat viel darüber geschrieben, ist selber auch Ärztin, kennt sich aus. Ich weiß, wie schwer es war, in der Sendung diese Position durchzuhalten. Ich war vor allen Dingen aus einem Grund komplett gegen die Impfpflicht. Erstens fand ich es übergriffig. Ich mag das irgendwie, und das ist auch das, was Herbert Prantl meint, ja, da wird dir dieser eigene Staat so fremd, der sagt, du musst das jetzt. Ich will mir von nichts und niemandem sagen lassen, ich muss irgendetwas.
Naja,
gib mir Argumente, überzeug mich und dann bin ich auch gerne dabei. Das ist das eine. Aber mein Thema war an dem Punkt eine gewisse Doppelzüngigkeit. Du erinnerst dich, es waren Bundestagswahlen. Und vor der Bundestagswahl waren alle selbstverständlich und aus vielen Gründen und nicht zuletzt auch aus historischen Gründen, ja, Stichwort Nationalsozialismus und so weiter, absolut gegen eine Impfpflicht und das kann man nicht machen und so weiter. Kaum war die Bundestagswahl gelaufen, sprachen dieselben Leute plötzlich 180 Grad anders. Und damit hatte ich ein riesiges Problem.
Olaf Scholz, dachte, mit mir wird es keine Impfpflicht geben.
Ja.
Ja. Und dann auf einmal war das sofort sein Thema.
So. Und das fand ich wirklich schwierig, weil da ging natürlich unglaublich viel Glaubwürdigkeit verloren. Und wenn man über sozusagen Glaubwürdigkeit redet, und wir auch heute ein bisschen über die Frage reden, was muss man daraus lernen? Vor allen Dingen in der Kommunikation. Es geht ja wirklich auch ganz viel um Kommunikation. Also, wenn du zum Beispiel in diesen RKI-Files dir mal anschaust, was da unter anderem drin steht, da stehen schon ein paar spannende Sachen drin. Am 19. März 2021 spricht der Krisenstab über mögliche Todeszahlen und über das sehr hohe Durchschnittsalter der Verstorbenen.
Aha.
Und da findet sich der Satz, das Argument, dass ältere, gebrechliche Menschen, die auch ohne Covid-19 zeitnah versterben würden, das sollte entschärft werden. Und dann steht da, bezogen auf den Vergleich mit der Grippe, bei einer normalen Grippewelle, Zitat, versterben mehr Leute. Das war das Argument, dass sich die Politik, und da geht jetzt der Ball wirklich auch an die Politik und auch medial wurde das so gespielt, das hat man sich verbeten, dieses Argument.
Das hat das RKI in seinen Files geschrieben.
Ja.
Und stell dir mal vor, du oder ich
so.
Hätten in der Öffentlichkeit gesagt, bei einer normalen Grippe versterben mehr Leute. Das wäre unser medialer Tod gewesen.
Ja, denk mal an Boris Palmer. Der hat es sehr brutal ausgedrückt, aber im Argument, im Kern ist es das Argument. Das Argument, dass ältere, gebrechlichere Menschen, die auch ohne Covid-19 zeitnah versterben würden, sollte entschärft werden.
Ich verstehe auch den Satz nicht, den man so häufig hört. Wir wären ja sozusagen alles in allem irgendwie gut durch die Pandemie gekommen. Weißt du, warum ich den nicht verstehe? Weil ich überhaupt nicht weiß. Also was mir auffiel während der Pandemie ist das ständige Vergleichen von Äpfeln mit Birnen. Ja, also wenn man immer geguckt hat, wie ist Italien und wie ist Deutschland und sowas wie in Spanien könnte bei uns nicht passieren. Spanien war ja am Anfang auch massiv betroffen. Irgendwann waren die Todeszahlen in Deutschland höher als in Spanien. Und dann, also immer diese Erklärungsversuche, warum man und durch welche Maßnahme man jetzt besser da durchgekommen ist. Ich verstehe nicht genug davon, um das im Detail zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ziemlich egal. Es gab die Staaten, die drastischer reagiert haben. Es gab die Staaten wie Schweden, ja, die also ihre Alten nicht geschützt haben und so weiter.
Die aber, was die Übersterblichkeit angeht, nur wenn du einfach nur die nackte Statistik dir anguckst. Nicht
viel besser dastehen als Deutschland.
Also
natürlich nicht deswegen, weil sie die Alten nicht geschützt haben, sondern aus einer Reihe von anderen Gründen.
Genau.
Weniger Großstädte, ländliche Regionen genau. Und was auch immer. Mhm. Aber die sozusagen jetzt keine Zahlen liefern, die uns jetzt Recht dafür geben, dass wir alles mehr oder weniger richtig gemacht haben. Ja, hier wird ja ständig irgendwas verglichen, was man nicht vergleichen kann.
Mhm.
Das Leben in Schweden ist ein anderes als in Deutschland. Es ist auch ein anderes als in den südlichen Ländern. Ja, die Schweden, sozusagen die Japaner Europas, halten auch normalerweise deutlich mehr Abstand zueinander. Ja, in südlichen Ländern umarmen sich auch Leute, die sich kaum kennen. Mhm. Das macht natürlich auch alles einen Unterschied. Also worauf ich hinaus will, ist, dass diese ganzen Vergleiche von vorne bis hinten alle hinken. In die eine Himmelsrichtung wie in die andere Himmelsrichtung.
Man muss auch noch mal eine andere Sache sagen zu dem Thema Statistik und Übersterblichkeit. Das ist sehr interessant. Wir haben sowieso jedes Jahr eine Übersterblichkeit von 3-5%, weil wir eine mittlerweile sehr stark alternde Gesellschaft sind. Ich will damit sagen, das hat Schweden so nicht. Die haben eine etwas andere Bevölkerungsstruktur. Und deswegen ist es so schwierig, an diesem reinen Faktor der Übersterblichkeit, an diesen Zahlen sozusagen wirklich festzumachen, wie gut ein Land quasi durch eine Pandemie gekommen ist oder nicht. Das ist nur mal so, um das zu erklären. Das andere Thema, Richard, Schulschließungen.
Ja.
Gibt es zum Beispiel auch etwas sehr Interessantes. Ich meine, das Triggerthema überhaupt. Was haben wir unseren Kindern angetan? Was haben wir den Jugendlichen angetan?
Und kein Wunder, dass er bei der letzten PISA-Studie so schlecht abgeschnitten hat.
So, genau. Mhm, also genau. Am 4. Dezember 2020 analysiert ein Krisenstab beim RKI, die Lage im Ausland, und kommt für Deutschland zum Schluss, und das ist schon brisant, dass an Schulen das Infektionsgeschehen nicht maßgeblich vorangetrieben wird. Dann gibt es ein Sitzungsprotokoll vom 9. Dezember, also ein paar Tage später, da steht Ähnliches drin. Da heißt es wörtlich, dass das Ausmaß der Kontaktbeschränkungen reicht nicht aus, um die hohen Fallzahlen einzudämmen. Dazu müssten unter anderem auch Schulen geschlossen werden. Aber daraufhin folgt dann die Anmerkung, Schulen sind nicht das Mittel, um die Pandemie einzudämmen. Das zeigen auch andere Länder.
Mhm.
4 Tage später, Bund-Länder-Gipfel unter der Leitung von Angela Merkel, Präsenzpflicht an Schulen wird ausgesetzt und diese seien, Zitat, grundsätzlich zu schließen.
Aber sag mal, die Brisanz, die kommt ja jetzt nicht daher, also das RKI hat ja dann offensichtlich gesagt, ist keine besonders gute Idee mit den Schulschließungen. Ne?
Genau.
Haben wir keine hohe Evidenz, dass das sinnvoll ist und so weiter. Und dann hat die Politik sich offensichtlich darüber hinweggesetzt.
Genau.
Sie haben etwas gemacht gegen die Empfehlung des RKI. Das spricht ja jetzt in diesem Fall nicht gegen das Robert-Koch-Institut.
Nein.
Sondern gegen Politiker, die gesagt haben, egal was sie sagen, wir machen das trotzdem.
Mhm. Genau, das ist auch mein Punkt. Also man ist überrascht, wenn man das liest. Oder anders. Einer der Kernvorwürfe ist ja, da wurde sozusagen nur sehr, sehr einseitig sowohl von Politik als auch von Medien argumentiert. Und jeder, der was anderes dachte, der andere Argumente brachte, wurde sozusagen sofort in diese komische Querdenker-Ecke oder gleich in die Nazi-Ecke gestellt und so weiter. Der war auf jeden Fall suspekt und verdächtig. Und was du in diesen Protokollen auch siehst, ist eigentlich, wie hervorragende Wissenschaft wir in diesem Land haben, weil im RKI wurde offensichtlich sehr viel offener von allen möglichen Seiten diskutiert, als es dann später im öffentlichen Diskurs stattgefunden hat.
Und das RKI hat das natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit getragen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja auch nicht ganz unverständlich. Also es hieß ja immer, ne, wir haben es mit diesem Virus zu tun. Was sagt die Wissenschaft? Ne? Und dann saßen die Virologen und Epidemiologen, die saßen jeden Abend in den Talkshows und so weiter und haben was erzählt.
Auch bei uns?
Mhm. Auch, ja, und sehr häufig bei euch. Und was ich muss ja auch mal ein Kompliment machen. Ich meine, bei euch wurde ja nun wirklich sehr offen darüber diskutiert. Ne? Also es gab ja nicht eine Linie, die da verfolgt wurde, sondern zu jedem einzelnen Aspekt. Und ihr habt ja auch mit Sicherheit keinen ausgelassen. Von Corona wurde ein ehrliches Pro und Contra veranstaltet.
Zumindest haben wir das versucht. Ja,
naja, ich finde, ihr habt das ziemlich gut gemacht. Also ich gehörte auch zu denjenigen, die dann eingeschaltet haben, um einfach zu gucken, was ist der aktuelle Stand. Na, und es kam ja auch irgendwie eine breite Palette zu Wort und es gab irgendwie nicht den Versuch, alles in eine bestimmte Richtung zu führen oder eine Meinung, die man sich vorher überlegt hatte, irgendwie durchzusetzen und so. Also ich finde, das habt ihr gut gemacht. Aber ich sagte, ein Virologe, der in der gleichen Sendung war wie ich, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bis auf Christian Drosten und eine Frau in München, deren Namen ich nicht mehr weiß, ist keiner Spezialist von uns, Virologen, Epidemiologen, für dieses Virus. Mhm. Das heißt, auch wir haben jetzt keinen unendlichen klaren Vorsprung und können ganz, ganz genau sagen, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren und schon gar nicht, das ist die richtige politische Maßnahme und das ist die richtige politische Maßnahme. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut aber das Problem, wenn es sagt, oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wild wir das hier alles diskutieren und was wir hier alles in Betracht ziehen und wie schwierig für uns das ist, irgendwelche Ergebnisse überhaupt zu finden oder uns auf was zu einigen. Dann hätte jeder gesagt, was ist das denn für eine Schwarzbude? Mhm. Also haben sie sich bemüht, nach außen hin mit einer Stimme zu sprechen, die hinter den Kulissen nicht vorhanden war. Aber sie hatten mit Sicherheit Angst, das in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass man sich da so uneinig war, weil dann wäre die ganz große Unsicherheit ausgebrochen und dann hätte man überhaupt nicht mehr gewusst, wem man noch glauben oder trauen soll und wer überhaupt Ahnung hat. Deswegen finde ich es, heute wird jetzt darauf rumgehackt, ne? Da wird gesagt, warum hat das RKI sich nicht ehrlicher gemacht, warum haben die nicht erklärt,
mir geht's eigentlich dass um die
sie
Frage,
sich schwer man, tun mit genau, ihren Empfehlungen.
Wie geht man damit um? Weißt du, was
das hätte das damals die Öffentlichkeit nicht geschluckt. Ich glaube, man wollte einfach. Da muss jetzt irgendwie klare Kante gezeigt werden. Das war auch die mediale Erwartung an das RKI.
Wahrscheinlich. Wir hätten denen dann vorgeworfen und gesagt, ihr eiert hier so rum.
Richtig.
Auf der anderen Seite, ich finde, wir haben uns dann zum Teil, wir Medien auch vor allen Dingen, wir haben uns in der Sprache dann zum Teil vollkommen vergaloppiert. Ich erinnere mich an einen Moment, Melanie Brinkmann, die bei uns in der Sendung saß, vom Helmholtz-Institut, die auch dann immer radikaler wurde in der Argumentation, so habe ich das zumindest wahrgenommen, die sagte irgendwann den Satz, wir rasen mit einem ICE auf einen Abgrund zu, der jetzt gestoppt werden muss.
Diese Rigorosität ist das wirklich Gespenstische. Mhm. Und ich muss ja sagen, Markus, dass das Gruselige, ne, was Prantl beschrieben hat in seinem Satz, ne, dass er plötzlich erschaudert. Das habe ich gehabt davor, wie schnell diese Gesellschaft ganze Bevölkerungsgruppen oder einzelne Personen ausgrenzt. Mhm. Ja. Also ich meine, diese Pandemie war schlimm, aber sie war nicht die Pest. Ja, es hätte auch alles noch viel, viel, viel schlimmer sein können. Und wenn man schon in einer solchen Situation, ja, von, was ist der richtige Ausdruck, von hoher, aber eben nicht höchster und nicht äußerster und so weiter Gefährdung, die allermeisten Menschen sind relativ gut durch ihre Corona-Erkrankung gekommen, sei es mit Impfung oder ohne Impfung. Mhm. Da schon dieses Ausgrenzen macht, diese Zweiteilung der Gesellschaft in die, die dazugehören und die nicht mehr dazugehören, auf die man mit dem Finger zeigt, die man medial diffamiert und so weiter. Ich meine, dann darf man sich nicht wundern, dass am Ende ein Riss in der Gesellschaft zurückbleibt. Und ich glaube, dass dieser Riss oder mittlerweile Graben tief in der Gesellschaft inzwischen drin ist. Der ist nicht durch Corona allein entstanden, aber Corona war der Brandbeschleuniger für diese gesellschaftliche Entwicklung. Und was das anbelangt, kann niemand behaupten, wir wären gut durch die Pandemie gekommen.
Ja, das ist das, was Hendrik Strick auch sagt. Also an welcher Stelle bewerten wir, ob wir gut oder schlecht durch die Pandemie gekommen sind? Und sein Petitum ist eben zu sagen, pass auf, verengt das bitte nicht wieder nur auf das rein medizinisch-virologische und auf ein paar Statistiken, sondern schaut euch bitte auch die, ne, zwischen den ganzen, zwischen Schwarz und Weiß gibt es da noch mindestens 50 Grautöne. Und da ist echt viel kaputt gegangen, wenn du denkst, auch zum Beispiel Leute aus der Kunst, Clubszene, Schauspieler und so weiter, gibt es viele Leute, die sind nie wieder richtig in ihrem Beruf auf die Beine gekommen, sind bis heute sehr verbittert darüber. Da redet man gar nicht so viel darüber, weil das vermeintlich nicht so wichtig ist. Aber da ist viel kaputt gegangen. Und ich erinnere mich selber an, werde ich immer noch darauf angesprochen, an meinen Disput mit Jan Böhmermann. Liebe Grüße an der Stelle. Auf einem Forum der Zeit, damals mit Giovanni Di Lorenzo, der mir damals False Balance vorwarf, weil wir Leute wie Hendrik Streeck oder Alexander Kekulé in die Sendung geholt haben. Mhm. Und das fand ich, das ging damals
Das hätte bis ja heute Umkehrschluss mir bedeuten. Right Balancing hätte darin bestanden, kritische Stimmen aus dem Kreis von Virologen und Epidemiologen nicht zu Wort kommen zu lassen.
Ja, wer
das musst du dir mal vorstellen.
Ja. Ich hatte, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Wir haben zwei Kolleginnen vom Spiegel, die haben mir damals vorgeworfen, ich sei für den Tod von sehr vielen Menschen verantwortlich. Und zwar bestand das Vergehen darin, Hendrik Strick in die Sendung einzuladen.
Ja.
Und ich weiß noch, das war damals so ein Wendepunkt auch in der Sendung, in der ganzen Berichterstattung. Der erste Auftritt von Hendrik Strick, das war etwas, das bei den Zuschauern wahnsinnigen Anklang gefunden hat. Da merkten wir ein riesiges Interesse. Am nächsten Morgen, ich habe die Zahlen gesehen, ne, um 8.30 Uhr kriegen wir dann immer so die Einschaltquoten und so weiter. Es waren signifikant mehr Menschen dabei als in den Sendungen davor. Hoher Marktanteil und so weiter. Und da habe ich verstanden, okay, da gibt es da draußen offenbar ein großes Bedürfnis, auch Menschen zu hören, die anders argumentieren. Und das war zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Jetzt muss man auch immer sagen, Hendrik Strick ist ja nun, ich bitte dich, das ist ein hoch anerkannter Experte, ein Virologe, der Nachfolger von Christian Drosten an der Uni in Bonn. Das ist ja jetzt nicht irgendwer.
Ja.
Und ich habe jetzt nochmal sagen, bilanzierend gesprochen. Ja, es ist ja schon eine Situation gewesen, die ganz viel auch über Psychologie erklärt, über die Frage, wie wir als Menschen so sind. Ist meine, wenn man sich mal anschaut, die spanische Grippe 1918, glaube ich, ausgebrochen, hat schätzungsweise 50 Millionen Menschen umgebracht. Hm. Wird aber kollektiv eigentlich gar nicht so wirklich erinnert. Hm. Im Gegensatz zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg. Hm. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass so ein kleines Virus, unsichtbar und so weiter, das können wir irgendwie nicht so richtig fassen und deswegen verdrängen wir das auch. Ja. Corona hat schätzungsweise weltweit ungefähr 20 Millionen Menschen das Leben gekostet, allein in Deutschland knapp 200.000. Das sind sehr viele Menschen, die an diesem Virus zum Teil sehr qualvoll zugrunde gegangen sind. Hm. Aber wir verdrängen da vieles, weil wir das nicht richtig fassen können? Was würdest du sagen, was passiert da?
Ja, als erstes ist es, glaube ich, dass wir uns das Virus immer noch nicht vorstellen können. Ne? Anders als ein Krieg, der so sinnlich, grell, brutal, hart, anschaulich ist, ist das Virus unanschaulich und das führt dazu, es entweder sehr leicht zu verharmlosen oder auf der anderen Seite es ultimativ zu dämonisieren. Mhm. Weil wir einfach es nicht geschafft haben, ein realistisches Verhältnis dazu zu gewinnen. Ein
guter Punkt, ja.
Wir haben die große Zahl mit den 200.000 Toten, auch hier natürlich die Einschränkung an Corona, mit Corona. Ne? Mhm. Zum großen Teil natürlich auch Menschen mit Vorerkrankungen, zu einem ebenfalls großen Teil alte Menschen, aber eben nicht nur. Ne? Sondern es gibt auch eben all die anderen dramatischen Fälle. Und deswegen ist es natürlich völlig richtig gewesen, dass wir das Virus ernst genommen haben. Mhm. Es ist auch völlig richtig gewesen, dass viele Menschen die Entscheidung getroffen haben, sich impfen zu lassen. Das sind alles Dinge, die ich grundsätzlich für richtig halte. Schwierig für mich, und wenn ich das Ganze bilanziere, ist die Hysterie gewesen, die Aufregung, die Suche nach Feindbildern, die Polarisierung in den jeweiligen Debatten. Das ist der Punkt, in dem wir enorm schlecht durch die Pandemie gekommen sind. Und mein etwas pessimistisches Fazit lautet, das wird beim nächsten Mal aber alles wieder passieren. Ich glaube, da auf der Ebene gibt es keine Lernerfahrung. Es gibt Lernerfahrungen bei einzelnen Politikern, die jetzt sagen, das machen wir beim nächsten Mal nicht wieder genauso. Mhm. Aber was diese sozialpsychologischen Mechanismen anbelangt, ja, dass man Feindbilder braucht, wenn man, weil das Virus nicht veranschaulichbar ist, ne, weil das ist sozusagen kein sichtbarer Feind, also braucht man sichtbare Feinde, an denen man sich aufregt, über die man sich mokiert, die man ausgrenzt. Ich fürchte leider, das würde beim nächsten Mal wieder passieren.
Und würdest du nicht sagen, als positives Fazit, es hat uns gezwungen, über unser Verhältnis zur Freiheit nachzudenken. Und auch die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen. Auch die Freiheit, sozusagen eine Dummheit zu begehen. Und auch im Zweifel die Freiheit, eine Dummheit zu begehen, die möglicherweise zu deinem eigenen Tod führt. All das ist Freiheit.
Ja, wir sind liberale Gesellschaften. Ja.
Das meine ich.
Und dieser Liberalismus ist ein ganz, ganz hoher Wert in unseren Gesellschaften. Und ich habe ja in meinem Buch über die Pflicht darauf hingewiesen, inwiefern Grundrechte außer Kraft gesetzt werden dürfen und inwiefern der Staat die Pflicht hat, zum Kollektiven, nicht zum Individuellen, zum Kollektiven Gesundheitsschutz. Das ist ja ein großer Unterschied. Also das heißt ja tatsächlich offiziell, also die Volksgesundheit ist etwas, was den Staat etwas angeht. Deine persönliche Gesundheit geht den Staat deutlich weniger an. Ja, also du kannst so viel Alkohol trinken, wie du willst oder viel zu viel Zucker essen und so weiter, das geht den Staat nichts an. Und das ist doch gut so, aber in dem Moment, wo du das Leben anderer gefährdest, kriegt das Ganze eben eine soziale Dimension, eine gesellschaftliche, und die geht den Staat was an. Das alles ist so. Aber man muss ja immer, und das war ja mein zweiter Punkt in meinem Buch, die Verhältnismäßigkeit sehen. Die Verhältnismäßigkeit, die darin besteht, dass wir das, was den Staat was angeht, jetzt nicht über Gebühr ausweiten. Ja, weil damit würden wir den Liberalismus zerstören, der die Grundlage unserer freiheitlichen Gesellschaft ist. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, wir leben im Augenblick in einer Zeit, in der so dieses Bedürfnis, dass der Staat einem möglichst viel Schutz vor den im Augenblick stark zunehmenden Lebensrisiken gibt, dass das eine recht starke Tendenz ist. Und da ist es eben wichtig, Politiker zu haben, Juristen zu haben und so weiter, die eben auch das eine oder andere, was beschlossen wurde oder was geändert wurde im Zuge der Pandemie, eben kritisch überprüfen und sagen, ja, ist das mit unseren liberalen Grundsätzen dauerhaft vereinbar oder nicht?
Also, bleibt spannend. Ich habe zum Schluss noch eine schöne kleine Geschichte. Ich habe vor ein paar Jahren schon, tauchte der bei mir auf, Jimmy Carr, das ist ein britischer Comedy-Star, der in einem Programm, ich glaube für Netflix sogar, an einer Stelle eine großartige Frage an sein Publikum stellt. Das ist eine riesige Halle. Und er sagt, glaubt ihr, wir haben überreagiert bei Covid-19? Und alle, ja, auf jeden Fall. Und er sagt, ja, ich glaube, eine Menge Überlebende sehen das so. Das fand ich damals einen sehr, sehr guten Punkt. Ja, so richtig britischer schwarzer Humor. Dachte, genau aus der Sicht von heute. Und wenn es bei einem persönlich gut gegangen ist, wenn man gut durchgekommen ist, dann lässt sich heute natürlich leicht sagen, guck mal, da und da und da und dort. Aber wenn du dich mal für einen Moment in die Schuhe der damals Verantwortlichen stellst,
ja.
Und zwar in der damaligen Zeit, ne, nicht aus der heutigen Perspektive.
Ohne zu wissen, ob wir nicht wirklich in einem ICE sitzen, der auf einen Abgrund zurast oder nicht.
Dann triffst du möglicherweise andere Entscheidungen und kommst zu anderen Schlüssen.
Ja.
Richard, ich danke dir sehr. War spannend, mit dir mal wieder über Corona zu sprechen.
Ich und hoffe zum letzten Mal.
Danach auch nie wieder.
Ja, genau.
In diesem Sinne. Alles Gute dir. Hab eine gute Woche,
ja. Richard.
Danke.
Dir auch. Mach's gut. Tschüss, Markus.
Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.